Ich begrüße Johanna Kottar, Bestsellerautorin mit dem Buch Inside Bundestag, und sie wird uns jetzt erzählen, was dort wirklich geschieht. Schönen guten Nachmittag, Johanna.
Hallo Michael.
Ja, also ich habe das Buch auch gelesen und es ist erschütternd. Viele Leute glauben ja, dass im Bundestag tatsächlich nicht im Namen des Volkes oder der Untertanen oder der Wähler gearbeitet wird, sondern nur für sich selbst. Ein Abgeordneter hatte mir kürzlich mal erzählt, dass die Abgeordneten selbst eine Art Beutegemeinschaft seien, die nur eines im Sinn haben, sich selbst zu bereichern, die besten Posten zu bekommen, und das Volk, die Leute, die Wähler sind ihnen egal. Haben Sie diesen Eindruck auch?
Ja, also das ist ja genau das, was ich in meinem Buch beschreibe. Das ist das, was ich in knapp 8 Jahren Bundestag erlebt habe. Dass Leute, die in die Politik gehen und vielleicht sich vornehmen, ja, ich möchte irgendwas ändern, und sobald sie im System angekommen sind und sehen, wie leicht das System einem macht, das System auszunutzen und sich selbst zu bereichern, passen sie sich an, kommen sie im System an und dann bilden sie diese Beutegemeinschaften, um dann tatsächlich zu sehen, wie sie das meiste aus ihrem Job rausholen können. Und diese Beutegemeinschaften wirken dann selbstverständlich auch in die Parteien hinein. Und das ist ein grundlegendes Problem. Deswegen haben wir die Unfähigen bei uns im Parlament und in der Regierung sitzen und nicht die wirklich Guten.
Ja, das scheint wohl auch der Fall zu sein. Damit beschäftigen Sie sich auch in diesem Buch, das vor einigen Wochen herausgekommen ist, aber immer noch brandaktuell. Der Link ist gleich hier unter dem Tube. Unbedingt lesen, kann ich dazu nur sagen. Das ist wirklich ein Augenöffner, damit man weiß, was im Bundestag, aber auch in den anderen Landesparlamenten wirklich passiert. Es gibt ja insgesamt 2500 Abgeordnete, wenn man jetzt mal die Länder Parlamente mit dazu nimmt, und die kosten uns im Jahr bis zu 3 Milliarden Euro. Fangen wir mal beim Bundestag an. Also ich meine, was haben wir da? 630 Abgeordnete? Ist das überhaupt noch sinnvoll?
Nein, also das können wir meiner Meinung nach ganz locker auf die Hälfte, wenn nicht sogar noch weniger, zusammenstampfen und dementsprechend dann auch die Verwaltung kürzen. Allein der Bundestag kostet uns im Jahr 1,3 Milliarden Euro. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist dieser Bundestag definitiv nicht wert.
Ja, das würde ich auch mal sagen. Ich habe das Gefühl, die beschäftigen sich nur mit ihren eigenen Problemen und mit ihren Diäten. Können Sie mal oder kannst du mal auflisten, wenn ich Abgeordneter werde, ja, welche Benefits bekomme ich dann? Wie viel Knete kriege ich dann? Was kann ich alles machen? Das ist ja für viele Leute, die nichts gelernt haben und im Bundestag sitzen, ein Paradies.
Absolut. Also von dem ersten Moment an, wenn man in den Bundestag einzieht, bekommt man als Monatsgehalt mittlerweile um die 12.000 Euro im Monat. Die muss man versteuern, ja, aber man zahlt nicht alle Sozialabgaben, die ein normaler Mensch, ein normaler Arbeitnehmer auch zahlen muss. Zum Beispiel zahlt man keinen Cent in die Rente ein. Und obwohl man nichts einzahlt, bekommt man, wenn man den Bundestag nach nur 4 Jahren verlässt, circa 1200 Euro Rente. Das muss man sich mal vorstellen. Zusätzlich zu den 12.000 Euro als Bundestagsabgeordneter bekommt man mittlerweile über 5.000 Euro steuerfreie Pauschale. Das ist genau das, steuerfrei. Und man muss auch nicht nachweisen, wofür man das Geld verwendet. Das ist eigentlich fürs Wahlkreisbüro, das ist für den zweiten Wohnsitz in Berlin. Das kann aber auch direkt aufs Konto fließen. Gar kein Problem. Man hat mittlerweile absurde 27.000 Euro im Monat, um Mitarbeiter einzustellen. Und dann kann sich ein Abgeordneter vollkommen frei aussuchen, wen er da einstellt. Entweder 3 oder 4 gute Leute in Berlin, die seinen Job leichter machen, die ihm helfen. Oder er überlegt sich, meine Leute, die dafür sorgen, dass ich wieder auf die Liste komme, die sitzen zu Hause im Landesverband, die sitzen in meinem Wahlkreis. Ich verteile ganz viele Minijobs in meinem Wahlkreis und sichere so die Wiederwahl. Selbst erlebt, massenhaft in Berlin. Dann haben sie 12.000 Euro Büropauschale im Jahr. Das heißt, sie können davon Papier kaufen, Handys kaufen, Laptops kaufen für ihre Mitarbeiter. Sie können aber auch iPhones kaufen. Das haben wir neulich erst in der Bildzeitung gelesen, und sie als Weihnachtsgeschenke an ihre Familien verteilen, weil das kontrolliert keiner. Und dann haben sie die erste Klasse Bahncard. Sie können quer durch Deutschland reisen, egal wie. Und sie können durch Deutschland fliegen, Business Class. Sie können jederzeit im Bundestagsreisebüro anrufen und sagen, ich möchte von München nach Hamburg. Das wird Ihnen gebucht. Sie müssen auch nicht nachweisen, dass das irgendwas mit Ihrem Mandat zu tun hat. Das ist alles ganz einfach. Und dann haben Sie den Fahrdienst vor Ort mit der Limousine, der Sie abholt und überall hinbringt in Berlin, wo Sie hin möchten. Sie haben ein großes oder drei große Büros. Sie haben eine Ausstattung. Da kommt eine ganze Menge zusammen.
Das hört sich ja wahnsinnig an. Also wenn man jetzt durch die Gegend reist, muss man jetzt keinen Reiseantrag ausfüllen. Man sagt, geht einfach, man ruft einfach an oder schickt eine Mail und sagt, ich muss mal eben nach München, buch mir den Flug oder wie läuft das ab?
Ja, also ganz einfach. Ich rufe an und sage, ich muss von Berlin nach Frankfurt und dann wird das gebucht und ich bekomme die Reisebestätigung, Business Class, Lufthansa, überhaupt gar kein Problem.
Das ist ja völliger Irrsinn. Ich meine, das lockt, verlockt ja geradezu zum Missbrauch, oder sehe ich das falsch?
Das ganze System verlockt zum Missbrauch, weil man keinerlei Kontrollmöglichkeiten angebaut hat. Also man kann zum Beispiel sagen, okay, von dieser Büropauschale kauft man sich einen Schreibtisch und man deklariert das, das geht ins Wahlkreisbüro. Das kann man auch einen 2000-Euro-Schreibtisch kaufen und sagt, der geht ins Wahlkreisbüro. Das bestätigt man mit seiner Unterschrift als MdB. Und weil man MdB ist, glaubt man einem das natürlich und dann wandert der Schreibtisch zu Hause ins eigene Arbeitszimmer. Das ist überhaupt gar kein Problem. Es ist genauso wie mit den Angestellten. Man guckt nicht drauf, ob man die 85-jährige Oma eingestellt hat und das Geld selber kassiert. Das funktioniert einfach alles so. Und sie können sogar sich einfach in den Bundestag wählen lassen und 4 Jahre nicht auftauchen. Sie können bei keiner einzigen Sitzung teilnehmen, Sie können bei keiner einzigen Abstimmung teilnehmen, keine Rede halten. Sie bekommen jeden Monat Ihre, ja, mittlerweile fast 17.000 Euro aufs Konto überwiesen.
Ja, also verrückt ist ja auch diese Geschichte mit der Büropauschale. Also da kann man kaufen, was man will, oder wie? Wie hoch war die jetzt nochmal? Ich habe mal gehört, dass Sie da Kaffeemaschinen gekauft haben, die Sie gar nicht gebraucht haben und dann irgendwo weiterverkauft haben.
12.000 Euro im Jahr. Also 1.000 Euro im Monat können Sie ausgeben. Ich habe das erlebt mit einigen Kollegen. Da waren wir 3 oder 4 Wochen im Bundestag eingezogen und dann standen die unten und haben gesagt, Joanna, wir sind eben gerade mit dem Fahrdienst in den Mediamarkt, haben uns eine Kaffeemaschine für knapp unter 1.000 Euro gekauft und haben uns jetzt wieder zurückfahren lassen. 1.000 Euro war damals die Grenze, die wir über dieses Konto als Höchstsatz abrechnen konnten. Das hatten einige Kollegen innerhalb von 3 oder 4 Wochen rausgefunden und haben das genauso ausgenutzt. Und diese teuren Kaffeemaschinen, die können dann in den nächsten Jahr oder 2 Jahren vom Büro nach Hause wandern und dann kauft man sich fürs Büro eine neue. Gar kein Problem.
Und weil das Geld so üppig fließt, hörte man oder habe ich gelesen, dass man sich dann zum Schluss, wenn man gar nicht mehr weiß, was man kaufen soll von der Knete, die man, mit der man da ja überschüttet wird, mehr oder weniger, noch teure Montblanc-Füller oder irgendwelche Winzigkeiten fürs Büro kauft.
Das ist mittlerweile verboten. Es gab diesen Montblanc-Füller und Kugelschreiber-Skandal vor einigen Jahren. Und dann, weil das durch die Bildzeitung ging und weil das tatsächlich auch Abgeordnete bestellt haben, die quasi schon ausgeschieden waren aus dem Bundestag, so zum Abschluss nochmal, hat die Bundestagsverwaltung und das Präsidium dann entschieden, das dürft ihr bitte nicht kaufen. Aber Elektronik und alles andere ist natürlich möglich. Es ist genau das Gleiche wie bei den Bundestagsreisen. Man reist ja mit den Ausschüssen, man reist mit den Unterausschüssen, man reist mit den Parlamentariergruppen quer durch die Welt auf Steuerzahlerkosten. Und früher sind die Abgeordneten da durchaus auch mal in die Südsee gereist. Das hat man jetzt auch gestrichen. Man kann aber nach wie vor auf Steuerzahlerkosten nach Australien, nach Japan, nach Brasilien, überall da, wo man immer schon mal hin wollte.
Muss man dazu, nochmal nachgefragt, einen Grund haben oder kann man einfach sagen, ja, ich fliege jetzt mal nach Australien? Und
Nein, also
wenn man einen Grund hat, man könnte ihn ja auch irgendwie ja, erfinden oder sagen, ja, ich treffe da irgendeinen Politiker in Sydney oder so.
Also es gibt einen Grund, wenn Gruppen fliegen. Ausschüsse zum Beispiel fliegen Minimum einmal im Jahr irgendwo ins Ausland, um den Austausch mit anderen Parlamentariern zu pflegen oder zu gucken, wie wird denn die Politik, die wir in Deutschland machen, im Ausland gehandelt. Ne? Das sind die Ausschussreisen. Dann gibt es die Parlamentariergruppen, die sorgen dafür, dass man einen guten Austausch mit dem anderen Land hat. Also wenn ich dann zum Beispiel in die Parlamentariergruppe Asien gehe, dann kann ich mal nach Thailand und nach Vietnam fliegen, um zu gucken, wie ist es denn da? Und dann treffe ich ein oder zwei Abgeordnete von dort und ein bisschen Sightseeing ist dann immer noch drin. Das sind die Gruppenreisen. Sie können als Einzelabgeordneter aber auch sagen, ich fliege jetzt mal nach New York und da besuche ich unsere Stiftung, die wir haben von unserer Partei und da besuche ich noch irgendeinen Abgeordneten oder eine Konferenz, die mich interessiert. Und dann reichen Sie den Antrag ein. Das wird in der Regel genehmigt von dem Ausschuss und vom Bundestag. Und dann dürfen Sie auf Steuerzahlerkosten reisen. Und das hat so sehr zugenommen, diese Reisen, dass das Reisebudget irgendwann aufgebraucht war vor Ende des Jahres. Und die Bundestagspräsidentin dann sagen musste, und jetzt ist Feierabend, jetzt darf keiner mehr reisen, weil
Das
es jeder ausgenutzt hat.
kann man sich alles gar nicht vorstellen. Ja? Also ich meine, zwischendurch müssen Sie ja noch was Politisches machen oder sonst was. Sind in der Welt unterwegs, fahren erster Klasse mit der Bahn durch die Gegend. Also das ist einfach unvorstellbar. Und hinterher geht dann, sagt dann irgendjemand, das Reisebudget ist ausgebucht. Das sind ja auch wahrscheinlich wieder Millionen, die da verpasst werden. Also so wie du das erzählst, scheint das wirklich ein Angebot auch zum Missbrauch zu sein oder ein Angebot, wo man von vornherein weiß, da wird ja nicht so genau drauf geguckt, da kann man schon was machen.
Ja, und vor allen Dingen, es machen alle, also kann ich es auch machen. Ja, und man ist noch empört, wenn man am Anfang in den Bundestag einzieht und denkt sich, das kann einfach alles nicht wahr sein. Manchmal fängt man an zu lachen, weil man denkt, das ist so absurd. Und irgendwann hört diese Empörung auf. Irgendwann kommt man zu dem Schluss, naja, das machen ja alle, wieso soll ich das nicht auch machen? Und gerade mit der Büropauschale ist klar, was am Jahresende nicht ausgegeben wird, das fließt zurück. Also muss man das Ganze noch raushauen, weil man möchte ja nicht, dass das Geld irgendwie an das System zurückgeht. Und das lädt dazu ein. Und was das mit den Abgeordneten macht und was das mit der Motivation macht, wieder in den Bundestag einzuziehen, unbedingt wieder auf die Listen zu kommen und wie man sich dann in der Partei verhält, um wieder auf die Listen zu kommen, das hängt alles zusammen. Und das ist das System, was bei uns so vollkommen verquer ist mittlerweile. Und was heißt mittlerweile? In den 70er, 80er Jahren hieß es schon, die Parteien haben sich den Staat zur Beute gemacht. Mit den Abgeordneten ist das nicht anders. Wir haben 2026 und es hat sich nichts geändert. Es ist dieses Anreizsystem, es ist diese Möglichkeit, das System auszunutzen. Und durch dieses System funktionieren dann Parteien so, wie sie funktionieren, weil man sich natürlich in der Partei durchsetzen möchte, um diese Knete und diese Macht zu behalten.
Also nochmal zusammengefasst, ein Abgeordneter hat jetzt insgesamt wie viel und über wie viel Geld kann er verfügen, ohne genau nachzuweisen, was er damit macht?
Naja, also ich meine, um die 17.000 Euro im Monat für sich auf sein Konto und dann kommen 27.000 im Monat dazu und ne, 28.000, 29.000 Euro im Monat. Allein das Geld, dazu eben die ganzen Sachleistungen, weil die Reisekosten etc., die werden nicht aufgelistet. Das wissen wir gar nicht, was das kostet. Genauso wie der Fahrdienst, das wissen wir auch nicht, was das kostet.
Also Reisen gehen extra, die werden ja nicht mit einbezogen.
Nein, nein, Reisebudget ist extra, das ist nicht das eigene Budget und genauso Fahrdienst etc., das ist einfach, der ist einfach da. Den nutzt man einfach in Berlin.
Und den kann man eben auch dem Fahrdienst schön mit großem BMW oder Mercedes auch für private Zwecke nutzen. Das ist überhaupt kein Problem.
Offiziell nicht, inoffiziell natürlich.
Ja, ich habe es schon oft erlebt, dass er auch für private Zwecke genutzt wurde. Gibt es denn ein Kontrollsystem irgendwie? Guckt da einer drauf oder machen die, was sie wollen?
Nee, also pro forma guckt die Verwaltung natürlich drauf, wenn du Abrechnungen einschickst und sagst, guck mal, ich habe mir ein iPhone gekauft, ich hätte gern das wieder zurück. Dann wird die Rechnung geprüft, es wird geprüft, ob diese Obergrenze eingehalten wird. Ich glaube, es sind mittlerweile 1.400 Euro, die man auf einmal erstattet bekommen kann, sonst muss man die Rechnung aufteilen. Das wird überprüft, aber in der Regel kommen dann ein paar Stempel drauf und dann ist das genehmigt, ganz einfach.
Das heißt also, der ganze Verein hat sich total abgehoben und ist nur darauf bedacht, seine eigenen Vorteile weiter ins Visier zu nehmen. Ich habe auch mal gehört, dass es mit diesen Sitzungen da sehr viel Schmuh gibt. Das sind zwei Leute, die können einfach sagen, wir haben jetzt eine Sitzung gehalten und dann kriegen sie 200 Euro extra. Stimmt das? Also die
Das
extra.
ist, nee, das ist, also ich weiß nicht, um was für eine Sitzung es geht, aber normalerweise bekommen Bundestagsabgeordnete keine Sitzungsgelder. Sind die Kollegen im Europäischen Parlament, die sind noch sehr viel besser dran als die Bundestagsabgeordneten, weil die bekommen ja zusätzlich zu all dem, was sie haben, zusätzlich zu dem reduzierten Steuersatz, zusätzlich zu den enormen Fahrkosten erstatten, wenn sie nach Brüssel fahren oder nach Straßburg, Sitzungsgelder um die 400, knapp 400 Euro am Tag. Und wenn man das richtig geschickt macht, dann geht man mit sehr viel Geld nach Hause, mehr als Bundestagsabgeordneter.
Ja, es gab ja früher auch mal den Skandal, dass sie morgens hingegangen sind. Ich weiß nicht, wird heute bestimmt genauso gemacht im EU-Parlament und haben sich die Sitzung unterschreiben lassen und sind dann danach aber nicht zur Sitzung gegangen, sondern sind nach Hause gefahren.
Ja, also das Timing, es kommt aufs Timing drauf an. Ich habe von EU-Kollegen gehört, man timet das so, dass man am Abend noch gerade rechtzeitig kommt, um am Abend unterschreiben zu können, um zu behaupten, man war den ganzen Tag da. Dann ist man ein oder zwei Tage in Brüssel und unterschreibt und dann unterschreibt man noch einmal, bevor man nach Hause fährt und dann hat man viermal 400 Euro.
Irre. Wissen Sie, wie viel die EU-Abgeordneten kassieren? Die müssen ja wahrscheinlich mehr kriegen als die hier im Bundestag.
Das habe ich tatsächlich im Moment nicht am Schirm, wie viel die bekommen, weil ich hatte mit der EU immer relativ wenig zu tun und habe mich auch noch nie dafür interessiert. Von daher, aber die bekommen auch genug. Also mir hat mal jemand erzählt, wenn man es geschickt macht, Joana, kann man mit 18.000 Euro netto nach Hause gehen.
Keine schlechte Sache für jemanden, der nie was gelernt hat. Da kommen wir zum zweiten Punkt. Also die meisten Leute, die wir da in der Politik haben, die Minister sind und so weiter, sind ja völlig inkompetent. Jedenfalls kann man nur sehr schwer erkennen, dass das Amt, das sie innehaben, beispielsweise Finanzminister, dass sie da was gelernt haben in Sachen Wirtschaft oder sonst was. Wenn wir zum Beispiel den Kriegenbeil nehmen, der hat eine Lehrerausbildung in Sachen Politik, Wissenschaft und Geschichte und ist jetzt Finanzminister. Nur ein Beispiel für Inkompetenz auf der obersten Stufe.
Ja, weil Kompetenz nicht gefragt ist, weil man diese Ministerposten und die Posten, die herausgehobenen Posten in der Fraktion, in der Partei, normalerweise mit denen besitzt, die entweder sehr loyal waren, die einem schon mal den Rücken gestärkt haben, die immer Ja sagen, wenn von oben etwas kommt, damit man sich ordentlich einschleimt, die die entsprechenden Netzwerke haben. Dann wird der Proporz beachtet, ne? Also die Bundesländer, die müssen natürlich auch bedacht werden. Ein großer Landesverband wie NRW zum Beispiel oder Bayern, die müssen natürlich ebenfalls immer bedacht werden, egal bei welchem Posten, weil die Landesgruppen natürlich auch eine gewisse Macht im Bundestag haben. Und dementsprechend kommen eben nicht die Kompetenten und die Guten nach oben. Und die Kompetenten und Guten im Bundestag, die konzentrieren sich auch in der Regel auf ihren Job. Und die haben in der Regel auch Mitarbeiter in Berlin. Die, die sich nicht darauf konzentrieren, sondern darauf konzentrieren, ihre Netzwerke zu Hause zu spinnen und dann eben wiedergewählt zu werden, die haben dann eben viel mehr Chancen, auf die Liste zu kommen und weiter nach oben zu kommen. Also die Parteisoldaten kommen nach oben, die Ja-Sager, die Opportunisten kommen nach oben. Und das sind zum Schluss dann die Versager, die wir auf der Regierungsbank sitzen haben.
Hört sich irgendwie an wie im Sozialismus. Also in der DDR war es ja wohl auch nicht anders, oder?
Ja, das ist wohl so. Das ist,
Also.
möchten die Leute wahrscheinlich nicht gerne hören, aber die Parallelen zu dem, was wir schon mal hatten in der DDR oder auch in anderen sozialistischen Ländern, werden in Deutschland ja immer offensichtlicher.
Das ist ja für den normalen Bürger auf der Straße auch komplett spürbar, dass die da oben offensichtlich völlig den Kontakt zu denen da unten verloren haben. Also gerade eben auch was Steuern und so weiter angeht. Da kommt die SPD mit Zuckersteuer, mit Tabaksteuer, mit Vermögenssteuer. Ich meine, haben die, wieso sparen die nicht? Ich meine, für die SPD ist das sowieso der Untergang, solche Steuern zu erlassen, weil ja damit genau ihr Klientel leidet, weil die dann mehr ausgeben müssen. Was geht in solchen Köpfen vor? Ich meine, ich sehe, dass wir bei den Steuereinnahmen auf Billionenhöhe sind, dass wir auf Rekordständen sind und trotzdem wollen die immer mehr. Können Sie sich erklären, wie das kommt?
Zum einen ist das, was gerade gesagt wurde, der Kontakt zur normalen Welt ist weg. Und das kann man dem Einzelnen ja auch, ja, man kann es ihm zum Vorwurf machen, aber sind wir ehrlich, Menschen sind Menschen. Und wenn sie in so ein System reinkommen, wenn sie plötzlich diesen ganzen Möglichkeiten haben, dieses Geld haben, sie sind MdB, diese drei Buchstaben hinten, die machen was, ne? Sie werden eingeladen, ihre Plätze sind reserviert, jeder guckt, Bundestagsabgeordneter, das macht was mit einem persönlich. Und irgendwann hebt man ab und irgendwann ist man in diesem Elfenbeinturm und dann weiß man eben nicht mehr als Kanzlerkandidat Olaf Scholz, was ein Liter Benzin da draußen kostet. Und dementsprechend ist es überhaupt gar kein Problem, mal zu beschließen, ja klar, wir erhöhen die Steuern, weil starke Schultern, die können das ja wohl noch tragen. Wir können mehr umverteilen, die starken Schultern können das noch tragen, ohne zu wissen, dass die starken Schultern schon längst am Anschlag sind und überhaupt nichts mehr tragen können. Und das Schlimme ist, sie hören den Leuten ja auch nicht zu. Sie hören den Bürgern nicht zu, sie hören den Wirtschaftsunternehmen nicht zu, sie hören niemandem zu. Wir machen Anhörungen im Deutschen Bundestag, da sitzen immer die gleichen Gesichter von irgendwelchen Zivilgesellschaften und NGOs und da sitzt dazwischen mal ein CEO und sagt, bitte nicht so machen. Und sie können davon ausgehen, das Gesetz wird genauso gemacht, wie es der CEO nicht haben wollte. Also diese Einschübe aus der Praxis, auch bezüglich künstlicher Intelligenz. Was habe ich da nicht alles gehört im Bundestag von Fachleuten, die gesagt haben, bitte nicht. Ja, wir hinken dann in künstlicher Intelligenz wieder hinterher in der Europäischen Union und in Deutschland, der ganzen Welt. Und dann haben sie es genauso gemacht. Sie hören nicht auf die, die es wirklich wissen, die es können. Wenn ich schon nichts weiß, dann hole ich mir wenigstens die Experten dran, die es wissen. Aber noch nicht einmal das passiert wirklich im Bundestag.
Ja, und sie schaffen sich dann so ein Umfeld, in dem sie sich gegenseitig bestätigen und nach oben schwurbeln. Da sind ja auch die sogenannten NGOs, die ja eigentlich Non-Government-Organisationen heißen, spielen ja da auch eine wichtige Rolle. Die werden ja auch noch gefüttert von diesem System, denn eigentlich sind es ja am Ende Government-Organisationen.
Das sind ganz zentrale Stellen, die NGOs geworden. Ganz zentrale. Das ist eine Regierung, die sich die eigenen NGOs, die eigenen Organisationen heranzüchtet, sie einlädt in den Bundestag, sagt, das ist die Stimme der Bürger. Und die Stimme der Bürger, die sagt jetzt, wir müssen die und die Politik machen. Und dann bleibt uns ja gar nichts anderes übrig. Wir hören auf die Stimme der Bürger und setzen das jetzt um. Dabei sind das die eigenen Organisationen, die sie hochgezüchtet haben, die so viel Geld haben, dass sie natürlich dann auch Macht ausüben können, Demonstrationen von heute auf morgen organisieren können und so tun können, als wären sie die Mehrheit. Dann sind dann plötzlich Zehntausende in Berlin auf der Straße und das macht einen Eindruck und die wenigsten wissen, wie die Organisation im Hintergrund läuft und wie sowas überhaupt zustande kommt.
Ja, weiß man ungefähr, wie viel Geld diese NGOs bekommen? Das
Zu
sind große
viel.
Beträge.
Also allein Demokratie leben bekommt, glaube ich, 168 Millionen Euro und das soll jetzt mehr werden. Und da hört es einfach auf. Also meiner Meinung nach dürften Nichtregierungsorganisationen überhaupt keinen einzigen Cent bekommen, damit sie Nichtregierungsorganisationen sind. Und das ließe sich auch relativ einfach durchsetzen, wenn der Wille denn da wäre. Aber das sind natürlich auch Wählerschichten, ne? Die man dann nicht vor den Kopf stoßen möchte, gerade linksgrün. Und die haben das früh verstanden. Die haben früh verstanden, dass man genau solche Organisationen aufbauen muss, in die Zivilgesellschaft reinwirken muss, um dann den politischen Druck aufzubauen. Das haben die Freiheitlichen und Konservativen all die Jahrzehnte verpennt. Ja, da müssen sie jetzt aufwachen und gucken, okay, wie organisieren wir denn den Widerstand gegen diese irre linke Politik, die unser Land an die Wand fährt?
Ja, aber es gibt, da fängt es doch schon an. Also warum erfahre ich nicht, wie viel Geld diese NGOs bekommen? Ich meine, das muss doch irgendwo öffentlich sein, aber es wird geheim gehalten.
Es gibt teilweise Tabellen, wo es aufgelistet wird. Ich glaube, die AfD hat mal eine kleine Anfrage gemacht, wo Dutzende DIN A4-Seiten dann aufgelistet wurden, was für Projekte wie unterstützt werden. Aber manches wird dann auch nicht bekannt gegeben, weil das nicht bekannt gegeben werden soll. Ja, das soll der Bürger dann nicht wissen oder es wird irgendwie zusammengefasst und dann wird das Ganze eben unter den Tisch gekehrt. Eben weil Transparenz im Bundestag zwar in fast jeder Rede im Wort geführt wird, aber selten tatsächlich ernst genommen wird.
Wie ich in 8 Jahren im Zentrum der Macht das Vertrauen in unsere Demokratie verlor. Demokratie ist ja im Moment so ein Begriff, der von allen möglichen Seiten in Anspruch genommen wird. Du meinst also, das assoziiert ja, dass wir eigentlich gar keine richtige Demokratie mehr haben, sondern von irgend so einem komischen Regierungsgebilde ja geführt werden. Und wenn wir da nicht mitmachen, wenn wir da nicht auf Linie sind, dann eben Sanktionen zu spüren haben.
Ja, also ich hätte unsere Demokratie oder unsere gerne in Anführungszeichen gesetzt, aber das wollte der Verlag da nicht, weil wir alle kennen das. Es ist nicht mehr die Demokratie, es ist unsere Demokratie und die schließt in der Regel eine ganze Menge Leute aus. Aber es ist so und ich habe das im Bundestag erlebt. Der Bundestag, das Parlament ist ja eigentlich dazu da, die Regierung zu kontrollieren. Es ist ja eigentlich dazu da, auch mal gegen die Regierung zu agieren und zu sagen, wir wollen das nicht. Auch die Regierungsfraktionen sind ja dazu angehalten, ihre Regierung zu sagen, das ist Stopp, so können wir das nicht machen. Das, was ich im Bundestag erlebt habe, ist, dass es ein reines Abnickparlament geworden ist. Es kommt etwas von oben, von der Regierung rein und dann sagt ein Merz oder ein Klingbeil, das geht jetzt durch, das wird jetzt nicht mehr verändert und dann geht das durch in den Bundestag. Dann dürfen die ein oder zwei dürfen mal aufschreien und sagen, wir finden das aber nicht gut. Wenn das zu viele sind, das haben wir bei der Rentendebatte erlebt letztes Jahr, dann werden die so lange bearbeitet, die Abgeordneten, und so lange unter Druck gesetzt, bis sie zum Schluss doch zustimmen, weil ihre Karriere daran hängt. Und das hat wenig mit Demokratie zu tun. Das hat wenig mit Gewaltenteilung zu tun, wie wir sie kennen. Wenn auf der Ministerbank gleichzeitig Abgeordnete sitzen, die sich eigentlich kontrollieren sollten. Wenn unsere Judikative, wenn unsere Gerichte nicht mehr wirklich unabhängig sind, sondern das Ganze alles nur noch politisch besetzt ist, vor allem das Bundesverfassungsgericht. Das hat wenig mit der Demokratie zu tun, wie wir sie uns das als normaler Bürger vorstellen. Und wir dürfen alle 4 Jahre mal ein Kreuzchen machen und die da oben sorgen dafür, dass sich durch das Kreuz möglichst wenig ändert.
Das hört sich alles nach einem ziemlich, ja, korrupten System an.
Das hört sich nach einem kaputten System an. Das System ist kaputt. Und das ist das, was ich versuche, den Leuten klarzumachen mit diesem Buch, dass man nicht immer drauf schauen soll, welche Partei wählen wir denn jetzt? Welche Partei ist das kleinere Übel? Welche Partei kann uns retten? Aus meiner Erfahrung heraus kann ich sagen, das macht keine Partei. weil Parteien Teil dieses Problems sind. Parteien sind Teil dieses Systems. Und wenn wir dieses System nicht ändern, dann können wir keine Leute in den Bundestag wählen oder nach oben wählen, die tatsächlich Veränderungen durchführen. Wenn wir ein System haben, das immer die schlechten Leute, die unfähigen Leute nach oben bringt, dann nutzt es nichts, wenn wir die Leute austauschen. Dann müssen wir das System ändern. Und das ist das, was ich versuche, den Leuten klarzumachen. Denkt ein Stückchen weiter als, was wählen wir bei der nächsten Wahl?
Das war ein sehr schönes Schlusswort. Das Buch bitte sofort bestellen. Ich habe es auch gelesen. Spannender als jeder Krimi. Jeder will ja schließlich wissen, wie er regiert wird. Und das hast du, Johanna, sehr schön dargestellt in deinem Buch. Viel Erfolg noch damit und vor allen Dingen auch viel Erfolg mit deinen Bemühungen, hier ein bisschen Veränderung ins System reinzukriegen.
Vielen Dank.